NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. August 1921. Faisal wird zum König des Irak ausgerufen.
Von Anfang an war es klar, dass diese Versprechungen im Falle unseres Sieges nur Papier sein würden. Wäre ich ein aufrichtiger Berater der Araber gewesen, dann hätte ich ihnen geraten, nach Hause zu gehen und nicht ihr Leben für so etwas zu riskieren.
Der Brite Thomas Edward Lawrence legt im autobiografischen Bericht Die sieben Säulen der Weisheit über seine Rolle im Ersten Weltkrieg Rechenschaft ab. Die Geschichte der Unabhängigkeit der Araber begann mit einem Verrat Großbritanniens.
Ich riskierte den Betrug aufgrund meiner Überzeugung, dass für einen leichten und schnellen Sieg im Osten arabische Hilfe notwendig war und dass es besser wäre, wir würden gewinnen und unser Wort brechen, als verlieren.
Die Kolonialmächte versuchten in der Region ihre eigenen Interessen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der jeweiligen Bevölkerung vor Ort.
Christoph Günther ist Islamwissenschaftler am Max-Planck-Institut in Halle an der Saale. Aus arabischer Sicht ist die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eine historische Periode wiederholter Enttäuschungen und Vertrauensbrüche durch die Kolonialmächte.
Letztlich spielen all diese Ereignisse, die in das arabisch-kollektive Gedächtnis eingegangen sind, gewissermaßen eine Rolle für die Art und Weise, wie ein Engagement des sogenannten Westens in der arabischen Welt heute wahrgenommen wird.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, befand sich das Osmanische Reich lange schon im Niedergang. Die arabischen Nationalbewegungen strebten nach Unabhängigkeit. Jahrhundertelang hatten Türken die arabische Welt beherrscht. Einer der wenigen prominenten arabischen Führer in jener Zeit war der Scherif Hussein, Nachkomme des Propheten Muhammad und Hüter der heiligen islamischen Stätten von Mekka und Medina. In ihm sahen die Briten einen Verbündeten im Krieg gegen das Osmanische Reich, das an der Seite Deutschlands stand. Im Oktober 1915 erkannte Henry McMahon, der britische Hochkommissar in Ägypten, in einem Brief an Scherif Hussein die Unabhängigkeit der Araber prinzipiell an.
Ich bin davon überzeugt, dass diese Erklärung Sie zweifellos von der Sympathie versichert, die Großbritannien ihren arabischen Freunden entgegenbringt. Sie wird eine feste und dauerhafte Allianz begründen, deren sofortiges Ergebnis die Vertreibung der Türken aus arabischen Ländern und die Befreiung der arabischen Völker vom türkischen Joch sein wird, das so lange auf ihnen lastete.
Hussein wollte den osmanischen Sultan als Kalif der Muslime ablösen und Führer eines zukünftigen arabischen Einheitsstaates werden. McMahons Brief im Namen des Empire motivierte die Kämpfer auf der arabischen Halbinsel, an der Seite der Briten in den Krieg zu ziehen. Im Juni 1916 begann der Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich. Zur Koordination schickte man den Offizier T.E. Lawrence in die arabische Wüste, um dem Sohn des Scherifen, Prinz Faisal, zur Seite zu stehen.
Faisal war zusammen mit seinem Bruder Abdullah gleichsam einer der Befehlshaber der arabischen Stämme, die für eine Entlastung der britischen Front im Nahen Osten sorgen sollten. Also im Kampf der Entente-Mächte, Großbritannien, Frankreich, im Nahen Osten gegen die Osmanen helfen sollten als Unterstützungstruppen.
T.E. Lawrence war der perfekte Mann für die britische Mission in der Wüste. Er hatte an der Uni Arabisch gelernt und an archäologischen Expeditionen teilgenommen, Palästina und Syrien bereist und dabei für den Geheimdienst Informationen gesammelt. Lawrence erwarb das Vertrauen des Scherifenprinzen von Mekka, man hatte denselben Feind.
Eines Tages überraschte mich Faisal mit der Frage, ob ich nicht während meines Aufenthalts im Lager arabische Kleidung tragen wollte, so wie er. Die einzigen in Khaki gekleideten, mit denen sie zu tun gehabt hätten, wären türkische Offiziere gewesen, gegen die sie eine instinktive Abwehrstellung eingenommen hätten. Trüge ich aber Mekka-Kleidung, so würden sie sich zu mir stellen, als wäre ich wirklich einer ihrer Führer.
Die Legende des Lawrence von Arabien war geboren. Doch der vorgebliche Freund der Araber handelte mit Kalkül. Er verfasste Verhaltensregeln über den richtigen Umgang mit Beduinen.
Trägt man bei den Stämmen arabische Kleidung, kann man ihr Vertrauen in einem Maße gewinnen, wie es in Uniform unmöglich ist. Erfolg hast du, wenn die Araber deine fremde Herkunft vergessen und so ungezwungen vor dir sprechen, als seist du einer der ihren.
Nie betrachteten die Briten ihre arabischen Partner als gleichberechtigt. Noch bevor ihr Aufstand gegen die Osmanen Fahrt aufnahm, hatten sich 1916 Großbritannien und Frankreich im zunächst geheim gehaltenen Sykes-Picot-Abkommen über die Interessensgebiete im Nahen Osten verständigt. Vereinfacht gesagt, nach dem Krieg sollten die Franzosen Syrien bekommen, die Briten Irak. Die Araber wurden nicht gefragt.
Lawrence erlangte schon relativ früh Kenntnis von den Verhandlungen zum Sykes-Picot-Abkommen, verschwieg diese jedoch gegenüber seinen arabischen Partnern und haderte auch zumindest in der Retrospektive deutlich damit und hat sich selbst auch gewissermaßen des Verrats an seinen arabischen Kampfgefährten bezichtigt.
Im Juni 1917 versicherten die Briten erneut, dass arabische Gebiete, die von ihnen selbst während des Krieges befreit wurden, völlig unabhängig bleiben würden. Daher ließen sich die Araber auch nicht entmutigen, als im November die Bolschewisten in Russland das Sykes-Picot-Abkommen öffentlich machten. Im Oktober 1918 zogen die Beduinentruppen unter der Führung von Prinz Faisal in Damaskus ein. Die Herrschaft der Osmanen über die arabische Welt war vorbei. Nun erinnerte Faisal die Briten an ihre Versprechen und reiste zur großen Friedenskonferenz nach Paris. Irak-Experte Christoph Günther.
Es ist relativ offensichtlich, dass Faisal immer noch die Hoffnung zumindest hatte, seine Vision von einer arabischen Unabhängigkeit durchsetzen zu können.
Im Januar 1919 schloss Faisal mit dem Führer der zionistischen Bewegung, Chaim Weizmann, ein Abkommen und akzeptierte darin, vorausgesetzt die Araber bekommen ihrerseits die Unabhängigkeit, die Balfour-Deklaration, die einen jüdischen Staat in Palästina garantierte. Faisal besaß keine Legitimation seitens der Palästinenser, die der Aufteilung ihres Landes über ihre Köpfe hinweg niemals zugestimmt hätten, doch er sah sich als Vertreter aller Araber. Die palästinensische Sache war für Faisal nebensächlich, würde er nur König werden. Faisal trat in Paris nicht sehr geschickt auf. Er verlangte einen großarabischen Staat und stellte Maximalforderungen auf, die die europäischen Verhandler nur belächelten.
Auf der einen Seite wurde Faisal von Großbritannien gewissermaßen als der Repräsentant der arabischen Anliegen ins Feld geführt und auch so präsentiert der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite spielten die arabischen Anliegen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Faisal kehrte zurück nach Damaskus. Im März 1920 rief ihn der syrische Nationalkongress zum König aus, doch das blieb nur ein kurzes Intermezzo. Frankreich und Großbritannien hatten sich längst verständigt und das Sykes-Picot-Abkommen umgesetzt.
Syrien und die Levante wurden Frankreich zugeschlagen und die Franzosen duldeten Faisal auf dem syrischen Thron schlichtweg nicht.
Faisal ging nach London und wartete dort auf weitere Verwendung. Im August 1920 übertrug der Völkerbund Großbritannien das Mandat über Mesopotamien, die alten osmanischen Provinzen Mossul, Bagdad und Basra. Schon einige Jahre hielt sich damals Gertrude Bell im Irak auf, als Verbindungsoffizierin der britischen Armee. Sie ist heute weniger bekannt als T.E. Lawrence, hatte aber als Frau im Orient einen ähnlich abenteuerlichen Lebenslauf vorzuweisen. Gertrude Bell wurde zu einer entscheidenden Figur bei der Gründung des Irak. Sie hatte keine Bedenken, Kurden, Sunniten und Schiiten in einem Staat zusammenzufassen. John Van Ess, ein befreundeter amerikanischer Missionar in Basra, wollte sie davon abbringen.
Gertrude, du ignorierst 4000 Jahre Geschichte, wenn du versuchst, einfach eine Grenzlinie um den Irak zu ziehen und das Ganze dann eine politische Einheit zu nennen. Assyrien hat sich immer nach Westen, Osten und Norden, Babylonien zum Süden hin orientiert. Sie waren nie eine unabhängige Einheit. Es braucht Zeit, um sie zu integrieren, und es kann nur allmählich geschehen. Die Menschen hier haben vorläufig noch keinen Begriff von Nationalität.
Doch Gertrude Bell schlug alle Warnungen in den Wüstenwind.
Sie werden sich daran gewöhnen.
Gertrude Bell favorisierte schon früh Faisal auf dem Thron in Bagdad. Und auf der Konferenz von Kairo im März 1921 sprach sich schließlich auch Kolonialminister Winston Churchill für den Scherifenprinzen als Marionette der Briten aus. Am 23. August 1921 wurde Faisal I. als König des Irak ausgerufen. Gertrud Bell war Zeugin der Zeremonie.
Faisal und Sir Percy Cox, der britische Zivilbeauftragte, traten in Uniform auf den Palasthof in Begleitung der Ehrengarde. Der Thron stand in der Mitte, davor 1500 Delegierte, Engländer, arabische Amtsträger der Städte, Minister und lokale Abgesandte. Sir Percys Proklamation wurde verlesen. Lang lebe der König. Dann standen wir auf und salutierten. Am Schluss spielten sie God Save the King. Es gab noch keine Hymne.
Faisal wurde auch mit einer Zustimmung von sage und schreibe 96% von der irakischen Bevölkerung gewählt. Allerdings ist das meines Erachtens zu unterscheiden von der tatsächlichen Unterstützung, die er haben konnte, insbesondere von Seiten der Eliten.
Irak-Experte Christoph Günther aus Halle.
Was sich ableiten lässt, ist, dass die Kurden im Norden des Landes auf die Einhaltung der Verpflichtungen der Mandatsmächte im Vertrag von Sèvres pochten, das heißt eine Unabhängigkeit vom irakischen Nationalstaat anstrebten.
Die Schiiten fühlten sich im neuen Staat ebenfalls nicht repräsentiert. Der König war Sunnit und seine Unterstützer waren die sunnitischen Stämme in der Mitte des Landes. Die Vorherrschaft der Sunniten war von den Briten dabei durchaus gewollt. Vor der Einsetzung König Faisals schrieb Gertrud Bell in einem Brief an ihren Vater:
Wir Außenstehende können nicht unterscheiden zwischen Sunniten und Schiiten. Lässt du sie selbst machen, werden sie bei allen Problemen nur herummauscheln, so wie die Türken. Ich zweifle für den Moment nicht daran, dass die oberste Autorität in der Hand der Sunniten liegen muss, obwohl sie numerisch unterlegen sind. Im anderen Fall errichten die Schiiten hier einen theokratischen Staat. Das wäre schlimm.
Noch Jahrzehnte behielten die Briten großen Einfluss im Irak. Sie förderten gezielt die Vorherrschaft der städtischen sunnitischen Eliten im Land, um ihre Macht abzusichern.
Diese Entwicklung hängt direkt damit zusammen, dass die ethnisch-konfessionellen Konflikte, die es im Irak insbesondere um die Frage von politischer Macht gegeben hat, weitergeführt worden und sich auch verfestigten. Und nicht zuletzt die Rolle des Militärs als einerseits Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, andererseits als Instrument zur Erlangung von politischer Macht weiter an Bedeutung gewann.
Die Monarchie als Hilfskonstruktion des europäischen Nationalstaatsgedankens blieb im Irak letztlich ein Fremdkörper. 1958 stürzten die irakischen freien Offiziere den letzten König und proklamierten die Republik. Die Dominanz einer Minderheit über die Mehrheitsbevölkerung aber blieb. Mit dem Militär behielten die alten sunnitischen Eliten die Zügel in der Hand. In einer von der US-Armee geführten Militärinvasion wurde das Regime von Saddam Hussein 2003 gestürzt. Für ein paar Wochen schien es, als könnte der Irak in eine neue friedliche Ära eintreten.
Willkommen. Willkommen allen Irakern. Und willkommen eurer königlichen Hoheit auf dem Boden eures Landes. Alle Söhne des Irak grüßen Prinz Sharif Ali bin al-Hussein.
Im Juni 2003 kehrte Sharif Ali, der aktuelle Thronanwärter der 1958 gestürzten Monarchie, in seine Heimat zurück. Die sunnitischen Stammesführer setzten auf einen neuen sunnitischen König als Garanten für ihren Machterhalt. Doch es kam anders. Von der Monarchie spricht heute kaum noch jemand. Die US-amerikanische Übergangsverwaltung zerschlug alle staatlichen Strukturen im Irak. Mit der Auflösung der Armee verloren die sunnitischen Stämme ihren Einfluss im Staat. Erstmals kamen im Irak Schiiten an die Macht. Die alten ethnisch-konfessionellen Feindschaften brachen offen aus, mit verheerenden Folgen.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die Ausrufung von Faisal zum irakischen König am 23. August 1921. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.